Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wagner on Air. Ja, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren und gehen heute zum ersten Mal in unserer Reihe direkt nach Bayreuth. Und ich begrüße sehr herzlich in Bayreuth den Direktor des Richard-Wagner-Museums im Haus Wahnfried, Dr. Sven Friedrich.
Hallo, grüß
Gott. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Gerne.
Ja, ich denke, dass Sie vielen Menschen, die ja in Bayreuth waren, im Haus Wahnfried waren, natürlich bekannt sind. Trotzdem vielleicht ein paar ganz wenige Worte zu Ihrer Vorstellung zum Beginn. Sie leiten Museum und Archiv in Bayreuth seit jetzt genau 30 Jahren. Wie sind Sie dazu gekommen und ja, was haben Sie vorher gemacht?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, wie kommt man zu sowas? Also, ich bin eigentlich seit etwa 40 Jahren schon das, was man ein Wagnerianer nennt, mit allen banküblichen Vorbehalten. Ich bin mit Wagner in Kontakt gekommen in dem gefährdeten Alter, so um 16, 17, und war dann mit 21 das erste Mal tatsächlich in Bayreuth, habe damals die Generalproben zum Ring von Sir Peter Hall gesehen, ja, und da war es um mich geschehen und mich hat das nicht mehr losgelassen und ich wollte einfach wissen, was ist das, was ist an diesem Wagner dran, das dich so zutiefst anfasst und berührt und beschäftigt, und habe dann gelesen und gelesen. Ich habe dann habe eine Banklehre gemacht und habe dann anschließend studiert in München Theaterwissenschaft, Germanistik, Kommunikationswissenschaft, und konnte irgendwie an keinem Wagner-Seminar vorbeigehen. Und habe dann viele Seminararbeiten über Wagner geschrieben, Magisterarbeit und Dissertationen über Wagner geschrieben. Ja, und dann hat mich das irgendwie so ereilt. Der maßgebliche Mann war, denke ich, der vielen Bekannten oder allen Bekannte Oswald Georg Bauer, der ja die maßgebliche Festspielgeschichte geschrieben hat. Der war ja zwischen 1973 und 90 ungefähr Pressechef bei den Festspielen und auch Lehrbeauftragter der Universität München. Und ich habe also sehr, sehr viele Lehrveranstaltungen auch bei ihm besucht, und der hat das dann hinter meinem Rücken irgendwie eingefädelt, hat dann wohl Wolfgang Wagner erzählt, ja, ich habe da so einen wahnsinnigen Studenten, und hat mich also hier ins Gespräch gebracht, ja, und dann ist zu meiner eigenen Überraschung, bin ich da als kompletter No-Name mit 30 Jahren auf diesen Sessel gesetzt worden. Das hätte mir eigentlich schon zu denken geben können.
Gut, aber offensichtlich haben Sie sich auf dem Sessel ja so bewährt, dass Sie nach 30 Jahren immer noch drauf sitzen. Das heißt also, ganz eine ganz falsche Entscheidung oder eine ganz falsche Eingebung kann es damals nicht gewesen sein, Sie auf diese Position zu bringen.
Die einen sagen so, die anderen so.
Gut, ja, ich denke, dass alle, die in Bayreuth waren für einen Besuch der Festspiele oder auch außerhalb der Festspielzeit, natürlich die Villa Wahnfried kennen, das Museum kennen, die Dauerausstellung seit einigen Jahren ja deutlich ergänzt um den Neubau neben der Villa. Aber natürlich hat oder lebt das Museum auch durch regelmäßige Sonderausstellungen. Lassen Sie uns da vielleicht anfangen mit unserem Gespräch. Die Eröffnung der nächsten Sonderausstellung steht kurz bevor, am 1. April. Wird es also eine Ausstellung geben zum 50. Geburtstag der Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth? Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, auch wenn Sie das viel besser natürlich erzählen können. Die Richard-Wagner-Stiftung ist offiziell Eigentümer des Festspielhauses.
Tatsächlich
Eigentümer des Festspielhauses. Auch Träger des Museums. Und seit 1973 gibt es die Stiftung, und sie ja, werden eben in wenigen Tagen die Sonderausstellung zum 50. Geburtstag eröffnen. Was können Sie uns über diese Ausstellung und vor allem auch über die Stiftung, über die Arbeit der Stiftung, über die Geschichte der Stiftung sagen?
Ja, die Stiftung ist ja in der Öffentlichkeit so ein bisschen ein unbekanntes Wesen, weil sie als solche, als Körperschaft ja nicht wirklich in Erscheinung tritt. Sie ist 1973, vor 50 Jahren, gegründet worden und das war tatsächlich ein ganz wesentlicher Meilenstein in der Festspielgeschichte, denn bis dahin war ja das Festspielhaus Privatvermögen. Privatvermögen der Familie Wagner vor Erbschaft Winifred Wagners, die lebte ja noch bis 1980. Und natürlich machte man sich in der Familie, machte sich Winifred Wagner Gedanken, was passiert denn mal, wenn ich mal sterbe? Wieland Wagner war 1966 schon gestorben, mit erst 49 Jahren. Und stand ja zu befürchten, dass möglicherweise dieses Vermögen, das Festspielhaus und auch das Familienarchiv im Zuge von möglicherweise zu erwartenden Erbauseinandersetzungen zerrieben wird, auch wenn es ein gemeinschaftliches Testament von Siegfried und Winifred Wagner aus dem Jahr 1929 gab, wo drin stand, das Festspielhaus darf nicht verkauft werden. Aber was hätte man machen sollen, wenn jetzt eine oder mehrere Erben auf ihren Pflichtteilen bestehen? Und deswegen war es ein wesentlicher Schritt zu sagen, wir geben dieses Festspielhaus als unser Vermögen in, bringen das in diese Stiftung ein, die wiederum von vielen öffentlichen Händen getragen ist und geben es damit sozusagen über diese Stiftung in die öffentliche Hand und stellen ihm so dauerhaft den Erhalt sicher. Das war eben ganz entscheidend. Und 1976 ist ja das Museum in Wahnfried eröffnet worden. Es gab vorher ja schon die städtische Richard-Wagner-Gedenkstätte, die im neuen Schloss untergebracht war. Und das hat man dann alles zusammengeführt. Und die Stiftung ist dann eben auch für den Museumsbetrieb zuständig geworden. Und insofern ist die für uns natürlich auch besonders wichtig. Und wir wollen in dieser Ausstellung einfach mal, was heißt einfach mal, es ist leider nicht ganz einfach, die Geschichte, die Struktur, auch die Leistungen der Stiftung darstellen, beispielsweise auch anhand der vielen Erwerbungen, die auch nach 1973 getätigt worden sind. Denn das Familienarchiv, das Wahnfried-Archiv, ist ja von der Familie damals an die Bundesrepublik Deutschland, die Oberfrankenstiftung, die Bayerische Landesstiftung verkauft worden für 12,4 Millionen D-Mark. Das war 1973 ein Haufen Schotter. Und die haben es dann der Stiftung als Dauerleihgabe überlassen, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Das Archiv hat sich ja weiterentwickelt und es sind weitere Erwerbungen getätigt worden. Ich sage mal, als ganz wichtig ist die sogenannte Borel-Sammlung und so. Und das wollen wir eben alles auch mal zeigen, was diese Stiftung eben in diesen 50 Jahren auch geleistet hat, insbesondere für unser Haus.
Das bringt mich jetzt gleich zu einer Frage mit einem etwas anderen Aspekt, mit einem eher touristischen Aspekt. Diese Ausstellung eröffnet, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, jetzt am 1. April und wird laufen.
31. März, also am 1. April ist sie für die Öffentlichkeit zugänglich.
Und sie wird laufen bis Ende Juni. Also noch das Ende der Ausstellung wird also sein, bevor die Festspiele beginnen. Ist natürlich das Bild, was von Bayreuth nach außen oft entsteht, dass der Ort Bayreuth touristisch vor allem während der Festspielzeit interessant ist, dass vor allem dann ein großer Publikumszulauf in Bayreuth festzustellen ist. Jetzt wird diese Ausstellung von April bis Ende Juni laufen, also immer mal knapp 3 Monate. Wie können wir uns das vorstellen mit dem Besuch in Ihrem Museum außerhalb der Festspielzeit? Also ist Bayreuth ein Ort, der das ganze Jahr über regelmäßig von Touristen auch besucht wird? Oder kommen Leute wirklich explizit nach Bayreuth, um das Museum anzuschauen, sich die Ausstellungen dort anzuschauen? Wie zufrieden sind Sie, frage ich jetzt mal so ganz direkt, mit dem Besuch des Museums außerhalb der Festspielsaison?
Naja, es könnte natürlich immer besser sein. Und natürlich haben wir diesen enormen Saisonbetrieb. Wir haben ungefähr 30% unserer Jahresbesucher, haben wir allein in den Monaten Juli, August, im August 20%, also ein Fünftel. Da können Sie schon sehen, wie stark dieser Peak ist. Und es könnte natürlich immer mehr sein und immer besser. Sie werden, glaube ich, in Deutschland keinen Museumsdirektor finden, der sagt, er sei mit seinen Besucherzahlen zufrieden. Das wäre auch, es können immer mehr Leute kommen. Aber Quantität ist das eine, Qualität ist das andere. Und man kann auch wirklich sagen, dass in den letzten Jahren da sehr, sehr viel passiert ist, was das touristische Marketing angeht. Bayreuth hat sich ja nun auch gerade über diese barocke Schiene sehr stark aufgestellt, über die Markgräfin Wilhelmine. Das markgräfliche Opernhaus ist UNESCO-Weltkulturerbe geworden und in der Tat ein ganz toller, eine tolle Sehenswürdigkeit, die so in nördlichen Europa ihresgleichen nicht hat. Ich meine, das markgräfliche Opernhaus ist tatsächlich das einzige original erhaltene Hochbarocktheater nördlich der Alpen in Europa. In Italien stehen noch ein paar davon rum, von Galli Bibbiena, aber nördlich der Alpen ist es hier das einzige. Und diese ganze Markgrafenkultur durch eine starke Frau, die Markgräfin Wilhelmine, getragen ist natürlich auch ungemein hin. Aber auch sonst hat sich Bayreuth da gemausert touristisch. Es gibt ja zum Beispiel auch eine zweite Festspielzeit mit Bayreuth Barock, also die Barockfestspiele, die dann im September eben im markgräflichen Opernhaus stattfinden. Und das ist natürlich toll, Barockoper in einem originalen Barocktheater spielen zu können. Und das hat auch sein Publikum. Und leider sorgt der Klimawandel dafür, dass es mit dem Skilaufen am Ochsenkopf im Fichtelgebirge nicht mehr so toll ist. Das ging früher ganz gut. Das war jetzt also gerade dieses Jahr ganz, ganz wenig nur. Denn auch der Wintersport ist hier eigentlich ein Thema, sodass man eigentlich sagen kann, Bayreuth hat sich da auch übers Jahr hinaus entwickelt. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Wagnerianer, die sich natürlich vorrangig auch für unser Haus interessieren, die kommen natürlich im Sommer zu den Festspielen. Ja, das ist völlig, völlig klar. Aber auch sonst, sagen wir mal so, die Monate von November bis Februar, die sind mau. Das muss man sagen, aber das ist überall so und das ist kein Bayreuther Spezifikum. Jetzt beginnt das langsam anzuziehen, so um Ostern. Und nun muss man natürlich auch sagen, Wagner ist tatsächlich ja sehr speziell. Das ist so eine Wahrnehmung natürlich. Ich sage immer, es gibt nach meiner Wahrnehmung keinen Ort, wo Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung so weit auseinanderfallen wie in Bayreuth. Weil außerhalb von Bayreuth wird Bayreuth über Wagner und die Festspiele wahrgenommen. Der Bayreuther selber, für den ist das eher ein exterritoriales Phänomen. Ja, und da sagt er immer, dieser Wagner muss das immer sagen, das sind ja andere Sachen auch noch. Und das stimmt auch. Aber das ist natürlich so ein Spezifikum hier. Ja.
Sie haben eingangs erzählt, dass irgendwann der Punkt bei Ihnen gekommen war. Und ich glaube, wir alle, die wir ja auch Mitglied in den Richard-Wagner-Verbänden sind und uns für Richard Wagner ehrenamtlich engagieren können, das ja nur zu gut nachvollziehen, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn einen sozusagen das Wagner-Virus packt und man der völligen Faszination für sein Werk verfällt sozusagen. Aber die Person, der Mensch Richard Wagner, bleibt immer eine zwiespältige Sache. Und Sie haben mir im Vorfeld unseres Gesprächs heute verraten, dass Sie genau zu diesem Thema eine Sonderausstellung planen, die dann auch während der Festspielzeit zu sehen sein wird, die sich also die Festspielbesucher, und ich gehe davon aus, dass wir bei unseren Zuhörern ja einige dabei haben werden, die in diesem Sommer auch die Festspiele wieder besuchen, denn sehen können. Was können Sie uns schon jetzt heute über diese Ausstellung verraten?
Ja, wir haben ja im vergangenen Jahr eine Ausstellung mit dem schönen Titel Volkswagner gemacht über die auch populäre Wagner-Rezeption, die Popularisierung Wagners, wie Wagner eben neben einer politisch-ideologischen Inanspruchnahme auch sehr volkstümlich rezipiert worden ist, was dann an einem bestimmten Punkt auch wieder konvergiert und viel eben über die Wagner-Rezeption auch erzählt. Und wir haben gesagt, jetzt nach Volkswagner machen wir Mensch Wagner, ja, also durchaus auch doppelsinnig, also der Mensch Wagner, mal den Versuch unternehmen, diese Gestalt ihres Mythos, ihres überbordenden Mythos, ihres Marmors ein bisschen zu entkleiden und neben dem Genie Wagner, dem Musikdramatiker Wagner, dem Antisemiten Wagner, dem Kulturtheoretiker Wagner, dem Dramatiker, Frauenheld, Frauenversteher, Erotoman und was es da sonst noch gibt, wirklich versuchen mal zu gucken, was ist das eigentlich für ein Mensch? Also ganz fundamental, denn auch Wagner hat ja erstaunlicherweise kein Marmor geschissen und er war eben einer von uns. Er war vielleicht ein bisschen begabter als der Durchschnitt für bestimmte Dinge. Aber den Wagner da ein bisschen auch von diesem Sockel zu holen, weil ich glaube, dass gerade dieser Human Aspect, wenn man den ergründet, das macht es eigentlich noch faszinierender, dass so ein sächsischer schnupfender Gnom aus Sachsen, hat Thomas Mann immer gesagt, mit dem Bombentalent und dem schäbigen Charakter, ja, Thomas Mann mal gesagt, dass der so eine grandiose und folgenreiche Kulturerscheinung wird. Ja, aber da wirklich mal auf den Menschen, das Menschliche und manchmal eben auch allzu Menschliche zu gucken. Und ich denke, das kann auch ganz interessant werden für Leute, die jetzt nicht sich schon 100 Jahre mit Wagner beschäftigt haben.
Es ist mit Sicherheit ein sehr interessantes Thema, das mal genau unter die Lupe zu nehmen. Was sind dafür Ihre Quellen oder aus welchen Dokumenten, aus welchen Materialien gewinnen Sie da die Erkenntnisse, die Ihnen etwas über den Menschen Richard Wagner vor allem verraten?
Naja, das sind natürlich die Quellen, die auch alle anderen kennen. Bei Wagner ist ja fast nichts mehr wirklich geheim. Das sind natürlich seine Selbstäußerungen in Briefen, in Schriften, das sind Cosimas Tagebücher, diese Dinge. Aber das sind natürlich auch Blicke von außen. Ich habe vor einigen Jahren mal ein kleines Buch gemacht, Wagner im Spiegel seiner Zeit, also wo Quellentexte versammelt sind über Wagner, wie also die Zeitgenossen Wagner wahrgenommen haben. Wir haben uns ja sehr daran gewöhnt, Wagners Selbstwahrnehmung zu rezipieren über mein Leben und so. Das ist natürlich alles geschönt und ist auch das, was man heute so schön im Zeitalter von Instagram Self-Fashioning nennt. Aber es gibt eben auch die Sicht von außen und die erzählt manchmal auch viel oder gar mehr über Wagner als Wagner selbst. Und daraus so ein Bild zu formen, es gibt natürlich Fotos, die man hernehmen kann. Das ist zum Beispiel auffällig, dass Wagner immer die Haare wahnsinnig wirr hatte. Also er hat sich nie gekämmt offensichtlich. Ja. Auf wahnsinnig vielen Fotos ist er also überhaupt nicht irgendwie gestylt. Solche Dinge oder meine Güte, so, Krankheiten, ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig neu, aber das alles mal zusammenzunehmen. Es gibt ja diesen amerikanischen Zahnarzt, Dr. Jenkins, ja, und da mal auch den Besuchern klarzumachen, wie war das eigentlich für so jemanden im 19. Jahrhundert zu leben? Also auch so Kleinigkeiten wie, man muss sich einen Weisheitszahn ohne Betäubung ziehen lassen. Das muss man ja auch erstmal irgendwie verstehen, wie leidensfähig. Und Wagner war unglaublich leidensfähig, was das angeht. Also wenn man das gerade so seine Krankheiten und so sich mal anguckt, das war ja alles nicht sehr lustig.
Ja. Diese Ausstellung wird genau ab wann zu sehen sein?
Ja, da fragen Sie mich was. Ich habe den Termin jetzt gar nicht im Kopf. Irgendwann im Juli.
Aber auf jeden Fall, also mit Beginn der Festspiele wird die Ausstellung zu sehen sein. Planen Sie über die Ausstellung hinaus ein begleitendes Programm, besondere Veranstaltungen, denn
während der Festspiele? Ja, wir haben das mal überlegt, ein Symposium noch zu machen oder so, wir schaffen es einfach nicht. Also das ist solche Sachen zu organisieren, wird auch immer aufwendiger und immer komplexer und wir kriegen es einfach mit unserem kleinen Team hier nicht gebacken, gerade weil wir jetzt eben auch in kurzer Folge zwei Ausstellungen machen müssen und das Tagesgeschäft läuft ja auch noch weiter. Also das soll jetzt kein Gejammer sein, aber es ist einfach so, auch bei uns sind die Spätfolgen von Corona noch nicht vollständig überwunden. Allenthalben sind die Leute krank, ich auch. Also es geht ja nach wie vor rum, jetzt auch wenn sie nicht Covid haben, aber dann haben sie Husten und Schnupfen und fallen aus. Also das sind so Sachen, wo dann einfach Reibungsverluste da sind und dann, bevor man irgendwie eine halbe Sache macht, die dann so, dann lässt man es besser bleiben. Also wir machen die Ausstellung, wir machen natürlich unsere Konzerte wieder, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, wir haben ein sehr schönes Programm wieder zusammengestellt im August in Wahnfried, unsere Kammerkonzerte und ja, dann so ein paar Kleinigkeiten noch und dann, ich mache die Inszenierungseinführungen wieder im Festspielhaus und dann bin ich auch froh, wenn ich im September Urlaub habe.
Jetzt haben wir über die kommende und die übernächste Sonderausstellung gesprochen. Natürlich nicht zu vergessen, dass natürlich die Dauerausstellung permanent zu sehen ist, das Richard-Wagner-Museum als Haus für das Wagner-interessierte Publikum. Aber natürlich ist das, was Sie, das Haus, das Sie leiten, nicht nur ein Museum für das Publikum, sondern ja auch ein Ort, der für Wissenschaftler und Forscher gemacht ist. In welchem Umfang, zu welchem Zweck können Wissenschaftler, Forscher das Museum und das Archiv in Bayreuth für ihre Zwecke nutzen? Was steht der Wissenschaft genau bei Ihnen zur Verfügung?
Ja, ich sage immer, wir sind sowas wie ein Eisberg. Ne? Eisberge, die kennt man ja, also ist ein Achtel über der Wasseroberfläche und sichtbar und 7/8 sind unter der Wasseroberfläche und unsichtbar. Und so ist es bei uns auch. Das Achtel über der Wasseroberfläche, das ist das, was Sie im Museum sehen an Materialien. Natürlich der Ort selbst, Wahnfried, als mythischer, beinahe kultischer Ort mit einer ambivalenten Geschichte, aber eben auch das Museum mit seinen Dauerausstellungen. Und unten drunter ist eben das Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, das im Wesentlichen eben besteht aus dem ehemaligen Wahnfried-Familienarchiv, also dem schriftlichen Nachlass Richard und Cosima Wagners, dem künstlerischen Nachlass Siegfried Wagners und dem Festspielarchiv, inzwischen bis 1986 durch die Zustiftung Wolfgang Wagner und eben den Beständen der ehemaligen städtischen Richard-Wagner-Gedenkstätte, die dann ja auch als Leihgabe hierher gekommen sind. Das ist keine Übertreibung, das ist einfach so, das ist die größte Wagner-Sammlung weltweit. Und klar, wir haben die Briefautographe Richard Wagner, nicht alle, aber etwas mehr als 3000 originale Briefe Richard Wagner, die Manuskripte seiner Schriften, seiner musikalisch-dramatischen Werke, seine Libretti, seine Skizzen bis hin zu den Partituren, soweit sie eben überliefert sind. Das liegt hier alles und wir haben eine Forschungsbibliothek, eine recht ansehnliche Forschungsbibliothek. Und wenn die Wagner-Forschung oder wenn ein Wagner-Forscher irgendwas machen will, wozu er die Quellen benötigt, dann ist er bei uns an der richtigen Adresse, weil hier liegen die alle und hier hat er im Grunde alles zusammen. Also ich meine, auch die Bibliothek ist natürlich nicht vollständig, weil ich glaube, alleine die Wagner-Literatur würde mittlerweile die Bibliothek von Alexandria füllen. Also wir schauen immer nur, dass wir so die maßgeblichen Titel abgreifen. Vollständig kann man das gar nicht machen bei der Menge, die nach wie vor publiziert wird. Aber die steht eben den Wissenschaftlern auch zur Verfügung, genauso wie die Quellen, wie die Akten. Es ist ja nun, weiß Gott, längst nicht alles veröffentlicht.
Sie haben sich vor kurzem in Anführungszeichen eingemischt in ein Projekt, was nichts mit Ihrem Haus zu tun hat, was aber trotzdem eine ganz wichtige Funktion in der Wagner-Forschung hat, nämlich die wissenschaftliche Ausgabe seiner Briefe, die seit vielen Jahrzehnten läuft und deren Finanzierung jetzt eben in Gefahr geraten ist. Es gab eine Online-Petition zur weiteren oder um die Finanzierung dieses Projektes für die Zukunft zu sichern. Erste Frage an der Stelle, weil ich jetzt einfach gestehen muss, dass ich das nicht weiter verfolgt habe. Wie ist die Sache bis jetzt ausgegangen?
Ja, also ich kann sagen, und das hat mich selber überrascht, wir sind auf gutem Wege tatsächlich. Und da hat diese Petition offenbar auch ihre Wirkung gezeitigt. Es ging ja nun gar nicht so sehr darum, hier jetzt einen politischen Druck aufzubauen, weil damit kommt man selten weiter. Mir ging es darum, durch diese Unterschriften, und es sind tatsächlich mittlerweile über 1000, was mich sehr freut und auch sehr positiv überrascht, zu dokumentieren, dass es hier doch ein qualifiziertes öffentliches Interesse gibt daran, dass diese Ausgabe weitergeht und nicht 5 Bände vor Ende sang- und klanglos im August verschwindet. Nicht? Das ist bei solchen Sachen immer so. Auch die Werkausgabe stand ja kurz vor dem Ende auf der Zielgerade, gerade vor dem Exitus. Gerade Publikationen zu finanzieren, erweist sich mittlerweile als enorm schwierig. Das Geld ist ja auch allenthalben nicht mehr geworden. Hier war es ja nun so, dass diese Arbeitsstelle Wagner-Briefe an der Universität Würzburg angesiedelt war und ist am Institut für Musikforschung. Und die letzten 12 Jahre hat das halt die DFG bezahlt als Forschungsprojekt. Ja, und jetzt ist halt die Förderungshöchstdauer von 12 Jahren zu Ende und die DFG fördert nicht weiter. Und dann ist natürlich erstmal guter Rat teuer und die Möglichkeiten der Universität sind dann naturgemäß auch begrenzt. Ich selber habe davon auch erst im Dezember erfahren. Und nachdem die Richard-Wagner-Stiftung ja Gesamtherausgeberin dieser Edition ist und wir hier ja auch den satzungsmäßigen Auftrag der Förderung der Richard-Wagner-Forschung haben, habe ich gesagt, hier auch als der Oberfafner auf dem Wagner-Hort, ja, wir haben hier einfach auch eine Aufgabe, eine Verpflichtung. Wir verwahren hier die Quellen und das ist einfach klar. Die Veröffentlichung und wissenschaftlich-kritische Edition dieser Quellen ist etwas ganz Wichtiges, weil das ist ja das Fundament jeder Wagner-Forschung. Alles andere ist ja spekulativ, aber die Quellen, das ist die Basis von allem. Und die müssen ediert werden, die müssen kommentiert werden, die müssen zugänglich gemacht werden. Und das ist eben ganz wichtig. Naja, und dann habe ich mich da einfach mal eingemischt. Und das ist ja manchmal leichter für ein Anliegen Dritter sich einzusetzen als für eigene. Und dann war also diese Petition, naja, und dann war sehr erfreulich von allen Seiten auch der Stiftungsträger einhellig, ja, das kann nicht sein, da müssen wir was machen. Und wir hatten Montag vor einer Woche ein Finanzierungsgespräch mit dem BKM in Berlin, mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in München und der Oberfrankenstiftung, also die üblichen Verdächtigen. Und ich kann sagen, es zeichnet sich tatsächlich eine Lösung ab. Es kommt ja nun darauf an, möglichst keine lange Unterbrechung zu haben, weil der Editionsleiter Dr. Martin Dürrer, der ist auch raus im Moment, dessen Vertrag ist zum 31.12. geendet. Und Anschlussbefristung geht nicht. Man kennt das ja, können sich Leute einklagen und so. Das will man nicht eingehen, das Risiko. Der ist jetzt, also wie man so schön sagt, arbeitssuchend. Und beim derzeitigen Fachkräftemangel, auch im akademischen Betrieb, ist natürlich die Gefahr, sage ich mal, dass der was anderes findet und dann für die Edition nicht mehr zur Verfügung steht. Und das wäre schlecht, weil da muss man erstmal einen neuen finden, was gar nicht so einfach ist. Oder ein Neue. Und die muss sich einarbeiten und so weiter. Dann dauert das Ganze 2 Jahre länger, muss 2 Jahre länger bezahlt werden. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Und wir haben inzwischen das Konstrukt soll so sein, dass die Stelle vom Dr. Dürrer vom Freistaat Bayern übernommen wird. Da bin ich wahnsinnig dankbar, dass da also sehr, sehr schnell und unbürokratisch tatsächlich dieser Weg geöffnet wurde. Dann brauchen wir noch 2 zusätzliche Leute, damit das in einem absehbaren Zeitrahmen fertig wird. Die sollen als Drittmittelstellen bei der Universität Würzburg von der Richard-Wagner-Stiftung bezahlt werden, die sich dann wiederum refinanziert über wahrscheinlich die Oberfranken-Stiftung und die Bundesrepublik Deutschland. Wenn Frau Roth zustimmt, dann sind wir da auf einem guten Weg und dann kann man immer mal gucken, ob wir ein bisschen Privatmittel noch einsammeln. Aber erstmal möchte ich gerne eine seriöse Finanzierungskulisse stehen haben, die dann eine gesicherte Gesamtfinanzierung darstellt und man sagen kann, also wir werden auf jeden Fall fertig und wenn man dann noch ein bisschen Geld einsammelt, dann kann man vielleicht noch ein Supplementband machen oder so. Das müssen wir dann sehen. Erstmal ist jetzt der Zeitdruck nicht mehr so eklatant wie noch vor 6 Wochen, das ist gut und ich hoffe, dass das jetzt dann auch die letzten Schritte gegangen werden und dann die Sache vielleicht ab Mitte des Jahres schon weitergehen kann.
Gut. Ja, aber dass die Petition erstmal relativ erfolgreich verlaufen hat und auch jetzt unterstützend dabei geholfen hat, dieses Projekt einfach weiterlaufen zu lassen, das ist ja ein ganz wichtiges Zeichen. Also es wäre ja eigentlich indiskutabel gewesen, da jetzt irgendwie dieses Projekt durch Mangel an Geld im Sande verlaufen zu lassen.
Also es geht um eine gute Million am Ende über 4 oder 5 Jahre verteilt. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt, wenn man anguckt, was anderswo ausgegeben wird. Na gut, man soll immer nicht das St. Florians-Prinzip, das hilft auch niemandem. Aber was mich wirklich überrascht und wahnsinnig gefreut hat, war auch das positive Feedback, also über die reine Unterschrift mal abgesehen. Ich habe wahnsinnig viele E-Mails gekriegt und ja, wie können wir helfen und was kann ich tun? Und gerade die Richard-Wagner-Verbände, der Richard-Wagner-Verband international, Herr Fineske, den ich gestern hier noch, der sitzt jetzt glaube ich auch irgendwo am Bildschirm, gestern hier in Bayreuth getroffen habe, die haben das dann alle gleich weitergeleitet über ihre Verteiler und so. Und so hat diese Petition dann auch sehr schnell über dieses Schneeballsystem sehr viele Leute erreicht. Und dann hat auch Christian Thielemann hat unterschrieben, Katharina Wagner hat unterschrieben und so. Und das noch ein paar andere auch wirklich wichtige Leute in der Wagner-Forschung. Und das macht Eindruck und das lernt man eben auch. Es ist manchmal fast ein bisschen deprimierend. Man kann in der Gremiensitzungen sitzen und sich fusseln ans Maul reden, interessiert keinen Menschen. Aber wenn es eine Öffentlichkeit entsteht und auch wenn es eine überschaubare, aber qualifizierte Öffentlichkeit ist, da merkt die Politik dann auf und denkt sich, ui, da müssen wir vielleicht, ist vielleicht gut was zu tun. Und dann geht das auch. Insofern kann ich sagen, hat die Petition ihren Zweck jetzt eigentlich schon erfüllt.
Ja, möge es ein Zeichen für die Zukunft sein, denn genauso wie Richard Wagner in Zeit seines Lebens immer wieder in die Situation kam, dass er aus irgendeiner Quelle Geld brauchte, so wird ja auch das Thema Richard Wagner bis heute, die Festspiele, das Festspielhaus, die Sanierung und so weiter, das ist die Projekte, die viel, viel Geld benötigen, um das Thema Richard Wagner und die Festspiele am Laufen zu halten, die werden ja nicht enden. Und wenn am Beispiel der Briefausgabe jetzt die, wie Sie so schön formuliert haben, die qualifizierte Öffentlichkeit oder die, ein qualifiziertes öffentliches Interesse daran zu sehen ist, das mag doch wirklich ein Zeichen für die Zukunft sein, dass auch in Zukunft es eben denn möglich bleiben wird, solche Projekte angemessen finanziell auszustatten.
Naja. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, Herr Schütte, dass natürlich Wagner ein Partikularinteresse ist. Ja, im Sommer in Bayreuth nimmt man das immer nicht so wahr, weil irgendwie alle nur Walkürnritt pfeifen oder so. Man hat das Gefühl, die ganze Welt besteht nur aus Wagner. Das ist aber ja nicht so. Ich meine, Kultur ist sowieso eine Randerscheinung geworden in unserer Gesellschaft. Hochkultur erst recht. Und in Wagner innerhalb dieser Kultur, Hochkultur nochmal. Und man muss natürlich auch einfach sagen, ja, es sind Steuergelder, die dafür hergenommen werden. Am Ende des Tages also auch Ihr Geld und mein Geld, was ich beim Finanzamt abliefere jeden Monat. Und man muss das auch politisch vertreten können. Und das wird gerade nicht einfacher. Also ich sage da auch, ich möchte da auch mit den Entscheidern, mit den Politikern gerade nicht tauschen, weil auf der einen Seite wird alles teurer. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Corona war teuer, der Krieg ist teuer in der Ukraine. Und so etwas zu vermitteln, das wird nicht einfacher. Und so ein kultureller, gesellschaftlicher Konsens, den es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gab, dass zumindest auf breiter Ebene man gesagt hat, jawohl, wir brauchen das, um uns zu versichern, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen. Ja, Odo Marquardt hat mal gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Das stimmt, nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, was unsere Kultur ist, was unsere Wurzeln sind, können wir wissen, wer wir sind. Und nur wenn wir wissen, wer wir sind, können wir sagen, wer wir sein und werden wollen. Aber dieser Konsens scheint mir im Moment so ein bisschen zu bröckeln durch auch die genannten Faktoren. Das kann man auch erklären. Aber das ist auch nicht ganz ungefährlich. Das Problem ist, gegen solche gesellschaftlichen Entwicklungen gegenzusteuern, ist wahnsinnig schwierig, weil das passiert ja nicht durch Anordnung von oben, dass sich da etwas ändert, sondern das sind Prozesse wie bei einer Gärung, die man zum großen Teil auch gar nicht unter Kontrolle hat. Es kann im Grunde genommen nur jeder an seiner Stelle immer wieder auch darauf hinweisen und, wenn Sie so wollen, Erziehungsarbeit leisten und den Leuten immer wieder sagen, ja, auch wenn ihr euch nicht für Wagner interessiert, ja, ist Wagner nun für die deutsche Kultur und die deutsche Identität nun mal enorm wichtig. Und auch wenn ihr aus der Kirche ausgetreten seid, ist die Kirche trotzdem wichtig. Und nicht nur das, wie der Bareiter immer so schön sagt, wenn ich abends mal Seidler habe, dann bin ich zufrieden. Ja, so kann man das sehen. Und wenn ich zweimal im Jahr in Urlaub fahren kann und so, ist alles gut. Und wenn es mir gut geht, ja. Aber dass es vielleicht auch sinnvoll sein könnte, davon, von diesem Ich, so ein bisschen mal zu abstrahieren, weil es eben am Ende allen nützt, auch einem selber nützen kann, da müssen wir, glaube ich, ein Stück weit wieder mehr hinkommen.
Das ist ja auch, wenngleich auf einer ganz anderen Ebene, natürlich auch das, was uns als Richard-Wagner-Verbände motiviert, das zu tun, was wir tun. Wir sind ja oder verstehen uns ja nicht als Selbstzweck, sondern es geht ja genau darum, einfach die Erinnerung und die lebendige Erinnerung und Pflege an Richard Wagner und das, was er als Künstler in seiner Zeit und für die Nachwelt geschaffen hat, einfach im Bewusstsein zu erhalten und dafür zu arbeiten, dass es im Bewusstsein bleibt, tatsächlich auch in gewisser Weise unabhängig von der Frage, wie viele Leute es interessiert oder nicht. Gut, wir können ohne Zweifel noch viele, viele Stunden über das Thema, über das Phänomen Richard Wagner uns weiter unterhalten. Der Blick auf die Zeit ist denn doch immer mal wieder leider der Grund, ein jähes Ende finden zu müssen. Danke Ihnen sehr herzlich für die Einblicke in die beiden Ausstellungen, die Sie in diesem Jahr planen, für die Hintergründe zur Stiftung, die Sie uns mitgeteilt haben und auch gerade noch der sehr interessante Diskurs über das Thema Richard Wagner und die öffentliche Wahrnehmung. Bleibt mir nur am Ende Ihnen noch einmal sehr herzlich für dieses Gespräch zu danken, Ihnen alles Gute zu wünschen für die folgenden Ausstellungen und dass Ihnen mit der Stiftung und für Ihr Museum nie das Geld ausgeht. Vielen Dank, Herr Friedrich.
Vielen herzlichen Dank, danke Ihnen.
Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Dank natürlich auch wie immer an dieser Stelle an Sie fürs Zuschauen und Zuhören und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner on Air.